Willkommen zur dritten Episode der insgesamt vierteiligen Podcast-Reihe zum Begriff Prävention. Wie viel Einfluss hat eine gute Beziehung auf unser Wohlbefinden und unsere persönliche Entwicklung? Über diese und noch viele andere Fragen zum Thema Beziehungen geht es in diesem Podcast. Also nehmen Sie sich ein paar Minuten Auszeit und erfahren Sie, was meine heutige Gesprächspartnerin zu diesem Thema zu sagen hat. Lassen Sie uns zuerst einmal den Begriff Beziehung, vor allem aber das Verständnis darüber genau unter die Lupe nehmen. Für all jene, denen das Wolf-Floh-Resilienz-Konzept ein Begriff ist, genügt wahrscheinlich der Hinweis, dass die Säule Beziehungen eine der insgesamt vier Säulen des Programmes ist. Neben den bereits in den vorangegangenen Episoden behandelten Säulen Materielles und Gesundheit bildet die dritte Säule Beziehungen zusammen mit der Spiritualität das Fundament, auf dem wir resilientes, also kurz widerstandsfähiges Verhalten aufbauen können. In diesem konkreten Fall wird unter Beziehung jede Verbindung verstanden, die wir zu fühlenden Lebewesen aufbauen und erhalten wollen, Haustiere natürlich mit eingeschlossen. Und diese vier Säulen müssen sogar einer regelmäßigen Wartung und Pflege unterzogen werden. Mir persönlich gefällt der Vergleich mit einer Pflanze sehr gut. Ob diese nun Gesundheit, Spiritualität, Materielles oder wie in unserem Fall jetzt Beziehung heißt, ist eher zweitrangig. Beginnen wir mit der Saat oder im Beziehungskontext mit unserer Einstellung. Die wird vorrangig durch unsere Gedanken geprägt. Aus negativen Gedanken entspringen negative Handlungen. Besteht unser Saatgut jedoch aus positiven Gedanken, gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass bei sorgfältiger Pflege auch liebevolle, ehrliche und wertschätzende Beziehungen wachsen und gedeihen können. Und hier kommt, wie soll es natürlich auch anders sein, wieder der Begriff der Achtsamkeit ins Spiel. Achte auf deine Gedanken, sie werden zu Worten. Und deine Worte werden zu Taten. Also, wie können bzw. sollen nun Beziehungen gepflegt werden? Vor allem, welche Methoden und Werkzeuge stehen uns für diese Beziehungspflege zur Verfügung? Magistra Gabriele Ostermann baut ihren Beziehungs-, Wissens- und Erfahrungsschatz auf einer über 30-jährigen Berufslaufbahn auf. Ob es dabei um die intensive und professionelle Kundenbetreuung oder die Bedürfnisse der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht. So wie ich sie kennenlernen durfte, stand und steht bei ihr das Bedürfnis der Menschen im Vordergrund, mit denen sie beruflich als Unternehmensberaterin regelmäßig in Kontakt ist. Aber nicht nur das. Privat ist sie umgeben von einem großen Freundeskreis, wo sie immer ein offenes Ohr für jene hat, die jemanden zum Zuhören brauchen. Und in diesem Jahr feierten sie und ihr Mann, man höre und staune, den 30-jährigen Hochzeitstag. Was wird unter diesem Begriff Beziehung verstanden, wenn er einen so hohen Stellenwert im eigenen Leben einnimmt? Beziehungsweise, welche Verhaltensweisen gehen mit der Beziehungspflege sowohl im beruflichen als auch privaten Bereich einher?
Hallo Josef, schön bei dir zu sein. Und dann überfällst du mich gleich mit so einer Frage. Definiere Beziehung. Ja. Du hast vorher einen schönen Vergleich gebracht mit der Pflanze. Bei mir ist es mehr der Garten. Der muss auch gepflegt werden, weißt du. Und manchmal sehr intensiv. Und manchmal ist es aber auch wunderschön, wenn man einfach so vor sich hin wachsen lässt und zuschaut, wie die Natur ihre Sache macht. Also die Abwechslung ist es wahrscheinlich. Manchmal braucht er viel Wasser, manchmal regnet es zu viel. Es darf auf keinen Fall langweilig werden, glaube ich. Und Gartenpflege kann ganz schön anstrengend sein. Das gilt auch für die Beziehung in meiner Welt. Und da ist es wirklich egal, ob das die Beziehung ist, die ich mit meinem Mann führe, 30 Jahre verheiratet, unglaublich, kann es selbst kaum fassen, bald 37 Jahre zusammen. Ja, weiß gar nicht, wie wir das gemacht haben. Beziehung zu Freunden und Freundinnen. Beziehung zu unserem Sohn. Beziehung zu Kunden, Kundinnen, Bekannten. Selbst die Beziehung, die wir zu unserem Wirten in unserem Stammbeisel haben. all das ist Teil und Bestandteil dieses Gartens, den ich gerade von mir sehe. Und wie verhält man sich da? Situativ völlig unterschiedlich. Welche Verhaltensweisen sind angesagt? Naja, am besten die, die der andere gerne von uns erwarten würde, die der andere braucht und benötigt in der speziellen Situation, in der er oder sie sich gerade befindet. Ja, das lässt sich jetzt leicht so daher plaudern, ist aber verdammt schwer. Und können wir das immer? Nein, ich kann es nicht immer, ganz ehrlich, ja, weil das braucht ja auch Energie. Ich kann mich nicht permanent und ständig auf andere einstellen. Aber wenn die Beziehung wichtig ist, wenn dieser Mensch wirklich wichtig ist, wenn du dich wirklich und ernsthaft für die Person interessierst, und das mache ich halt meistens, ja, ich bin halt furchtbar neugierig, dann fällt es leichter. Und ich glaube, das ist die wesentlichste Verhaltensart, die ich habe. Ich bin einfach verdammt neugierig. Ich will es wirklich wissen. Was geht bei dir ab? Wie tickst du? Was ist dir wichtig? Ja, das ist die Basis im Verhalten. Und wenn man es wirklich wissen will, naja, dann musst du halt nachher gut zuhören. Und was heißt zuhören? Zuhören heißt zuhören, also den Mund halten. Still sein und versuchen, das Gehörte nicht unbedingt gleich mit der eigenen Welt zu verbinden. Und das ist noch einmal verdammt schwer. Und ganz ehrlich, ich rede so gerne. Zuhören ist nicht meine Stärke nie gewesen. Und trotzdem habe ich dieses Umfeld mit doch einigen sehr guten Beziehungen. Warum? Weil ich gelernt habe im Laufe der vielen, vielen Jahre, wie wichtig es ist, sich selbst zurückzunehmen. Und wenn die Beziehung es wert ist, dann tue ich es auch. Manchmal möchte ich auch gehört werden, ist ganz klar. Aber wenn mir eines in diesen vielen Jahren sehr, sehr bewusst geworden ist, zuerst zuhören, ne? Und dann erzählen. Denn dann wird der andere oder die andere auch bereit sein, dir zuzuhören, und das ist die Basis, ja.
Und das Geheimnis unseres Glücks sind keine Kniffe, keine Tricks. Man muss halt nur zu leben wissen mit Kompromissen. Das singt der leider viel zu früh verstorbene José Cicero in seinem Lied Kompromisse. Braucht es wirklich immer Kompromisse, und wo beginnt bzw. endet die persönliche Kompromissbereitschaft, vor allem wenn es darum geht, den Respekt vor sich selbst nicht zu verlieren?
Wow, was für eine intelligente Fragestellung, Josef. Ich verrate jetzt, glaube ich, etwas, was vielleicht nicht ganz so populär ist. Ich bin gar nicht so ein Fan von Kompromissen. Und warum, kann ich auch gut erklären. Beim Kompromiss geben beide Seiten irgendetwas her, ne? Also keiner erreicht am Ende das, was er wirklich wollte. Und man geht auf die Suche, ja, ein Teilergebnis vielleicht zu haben, ein Teilziel zu erreichen, weil es in dem Moment vielleicht auch gut passt. Und das ist durchaus in Ordnung. Die Frage ist nur, wie nachhaltig ist das? Und ich habe halt oft erlebt, ja, dass so ein Kompromiss dir momentan in der Situation schon weiterhilft, weil jetzt können wir weiter diskutieren oder zumindest die ersten Schritte in Richtung unseres Ziels gehen. Aber beide Seiten sind nicht ganz zufrieden, weil beide mussten etwas zurückstecken, vielleicht einen Teilbereich, der doch sehr wichtig gewesen wäre. Und meine Erfahrung ist leider die, dass der Kompromiss dann nicht lange anhält und dann sehr häufig die Diskussion ums gleiche Thema wieder losgeht. Und das ist schade. Und können wir immer eine Win-Win-Situation haben, was wir gerne hätten? Sprich, wir beide geben nichts her von dem, was wir wollten, weil wir jetzt so kreativ sind und eine super tolle neue Lösung gefunden haben. Ja, die Welt ist halt leider nicht voller Wunder. Manchmal funktioniert das eher selten, wenn wir ehrlich zueinander sind. Wenn ich in Beziehungen, wie ich vorher erwähnt habe, wirklich interessiert bin am anderen und was dem wichtig ist, und oder ihr, und das über allem steht, dann muss ich manchmal auch in die klassische Win-Lose-Situation hineingehen. Wobei Lose jetzt so schlimm klingt, ich gebe halt nach. Also wenn die Beziehungsebene so wichtig ist, dann kann ich halt nicht immer gewinnen. Und diese Entscheidung muss man treffen. Und wir erwachsene Menschen können das. Wir können jederzeit Entscheidungen treffen. Das ist das Wesentlichste. Ja? Ich muss mich entscheiden. Ich muss mich entscheiden. Muss ich das jetzt durchsetzen, weil es aus irgendwelchen Gründen so wichtig ist? Dann muss halt mal der andere verlieren. Ne? Oder umgekehrt, ich entscheide mich für die Beziehungsebene und gehe einen Schritt zurück. Wichtig wäre allerdings, egal wofür ich mich entscheide, dass man das transparent diskutieren und transparent ansprechen darf. Das heißt, mein Gegenüber weiß ganz klar Bescheid, dass ich heute durchaus bereit bin, vieles zurückzunehmen, weil irgendwann einmal werde ich in die andere Gelegenheit kommen und der andere wird sich zurücknehmen. Und darauf bauen Beziehungen eben auch auf. Es gewinnt nicht immer einer. Mal der, mal der. Und außerdem bleibt es so spannend. Und am Ende kommt das Beste raus. Hoffentlich nicht nur in der Theorie.
Ein wichtiges Werkzeug für die Beziehungspflege ist die Kommunikation. Mit ihr haben wir direkten Einfluss auf das Wohlbefinden anderer, können allerdings auch Schaden damit anrichten, wenn wir nicht achtsam genug damit umgehen. Wie sinnvoll ist es, somit an den eigenen Kommunikationsfähigkeiten zu arbeiten, um diese positiv in die persönliche Beziehungspflege mit einfließen zu lassen? Und wie könnte so eine Arbeit aussehen?
Ich gehe jetzt einmal davon aus, Josef, dass das eine sehr rhetorische Frage von dir war. Denn natürlich müssen wir an unseren Kommunikationsfähigkeiten arbeiten. Verzeih, dass ich lächle, weil ich weiß, dass dir das auch sehr wichtig ist. Manche haben Talente. Ja? Manchen ist es in die Wiege gelegt, sehr empathisch zu sein, aber auch sich so klar und gut ausdrücken zu können, dass möglichst wenig davon interpretierfähig ist oder missverstanden werden kann. Aber ganz ehrlich, wie viele Genies werden denn so geboren? Also die wenigsten haben ein Talent in alle Richtungen. Und starten müssen wir einfach damit, dass uns das klar wird. Ja? Wo habe ich meine Stärken in der Kommunikation? Bin ich jemand, der sich gut präzise ausdrücken kann? Bin ich jemand, der vielleicht ein besserer Zuhörer ist, der sehr empathisch sein kann, sich gut in andere hineinversetzen oder zumindest so gut zuhören kann und so konzentriert ist, dass er das, was er hört, auch gar nicht bewertet. Ja? Diese Menschen gibt es auch. Schwierig, aber schwierig, ganz ehrlich. Wenn du mich fragst, was mein Talent jemals war, keine Ahnung, weil das hat sich im Laufe des Lebens extremst verändert. Aus einer schüchternden, pubertierenden Gabi ist heute das geworden, was da sitzt und mit dir sich heute unterhalten darf. Jemand, der sich mittlerweile gut ausdrücken kann, jemand, der auch ganz gut zuhören kann. Aber das ist sehr stark trainiert. Und begonnen hat es damit, mit dem Bewusstsein zu schaffen. Wo habe ich meine Stärken, wo habe ich meine Talente? Und mir das Know-how anzueignen, auch in der Theorie. Was heißt das eigentlich, empathisch zu sein? Was heißt das eigentlich, gut argumentieren zu können, sich präzise ausdrücken zu können? Also theoretisches Wissen anzueignen, Literatur, aber auch sehr viele Vorbilder, Role Models, sehr viele Kolleginnen und Kollegen, sei es in der Zeit, wo ich in der Industrie gearbeitet habe, aber natürlich ganz stark ab dem Zeitpunkt, wo ich selbst als Unternehmensberaterin, Trainerin und Coach arbeite. Was kommt gut an, was kommt weniger gut an? Und immer wieder zu reflektieren. Denn ehrlicherweise, so gut auch immer du trainiert oder ausgebildet bist, manche Kommunikationen laufen nicht gut. Und dann ist es wichtig, nachzudenken. War das jetzt notwendig, ja? Oder wo haben mich meine Emotionen so übermannt, dass ich gar nicht mehr dem folgen könnte, wo ich eigentlich sehr gut ausgebildet bin? Wieso habe ich es jetzt nicht geschafft? Was war denn der Hintergrund? Was hat mich geleitet? Was hat mich irritiert womöglich? Und was nehme ich mit? Was lerne ich draus? Ja, was mache ich das nächste Mal anders? Mache ich das jedes Mal natürlich nicht. Ja? Also so ehrlich bin ich schon. Aber wenn es ganz arg schief läuft gerade mal und wir haben von Beziehungen, sehr langjährigen Beziehungen heute schon gesprochen. Naja, da läuft nicht immer alles gut, wie du dir vorstellen kannst. Und da macht man vieles falsch. Natürlich denke ich nicht jedes Mal drüber nach. Aber dann, wenn es wesentlich ist, ja, dann mach es, tu es, ja. Und überleg dir auch gut, wo muss man wieder was ausmerzen. Das heißt, wo muss ich den Mut haben, ja, den Riesenmut haben und mich entschuldigen? Wichtig.
Anfang der 2000er begann die Me, Myself and I-Bewegung. Das Angebot an Hilfe zu Selbsthilfebüchern stieg exponentiell an und das eigene Wohlbefinden wurde auf einen gesunden Egoismus projiziert. Verstärkt durch die sozialen Medien hat der Boom des Achte zuerst auf dich jahrhundertealte Prinzipien wie Nächstenliebe und Mitgefühl ein wenig in den Hintergrund gedrängt. Wie gelingt es, Resilienz in Beziehungen in einer Gesellschaft aufzubauen, wo sich gerade junge Menschen nach Zugehörigkeit und Verbindung sehnen, aber andererseits auch das Gegenteil, nämlich einen gesunden Egoismus leben wollen? Ist das nicht ein Widerspruch in sich selbst? Konkret, wie wirkt sich diese gerade von älteren Generationen oft als egozentriert wahrgenommene Einstellung in beruflichen, generationsübergreifenden Beziehungen aus?
Gute Frage. Wo mir nicht sofort eine Antwort einfällt. Ich muss ein bisschen drüber nachdenken, was ich in den letzten Jahren so gesehen habe, ganz speziell bei meinen Kunden, wo ich sehr häufig Teams begleite, die sehr divers aufgestellt sind. Also von Personen, die kurz vor der Pensionierung stehen, bis hin zu ganz jungen Lehrlingen und Lehrmädchen. Und da kommt es genau zu diesen Themen. Das wirkt sich genauso aus, wie du es beschrieben hast. Die älteren, unter Anführungszeichen Generation, blickt ein wenig herunter, nicht ein wenig, manchmal sogar sehr stark, um ehrlich zu sein, auf die Jüngeren. Beide Seiten können sich nicht wirklich erklären, wieso und warum sie so agieren, wie sie agieren. Also sie sprechen auch nicht darüber miteinander. Das ist, glaube ich, das Kernthema. Jeder zieht sein Ding durch. Die einen haben ihre Erfahrungen gemacht. Ja, die können ja auch nichts dafür, in welcher Welt sie geboren wurden und in welcher Welt sie sich sozialisiert haben, groß geworden sind. Und die Fronten bauen sich auf. Der einzige Tipp, ja, die einzige Empfehlung, die ich an der Stelle geben kann, ist immer dieselbe und die ist, bisschen Theorie, warum das so ist, zu erklären und sprecht bitte miteinander. Weil eine Erfahrung habe ich ganz stark gemacht. Diese jüngeren, vermeintlich doch so egozentrischen, egoistischen, nicht sehr nachhaltig agierenden jungen Menschen, die sind total daran interessiert, was die Älteren in Wirklichkeit an Ideen haben, an Erfahrungen haben. Die schauen auch nicht hinunter, sondern eher hinauf, ja? Weil dieses eine Like, was sie ja da so gerne bekommen, irgendwo in Social Medias, das wiegt nicht den guten Ratschlag, das Schulterklopfen, Lob und Anerkennung auf, den sie vom echten Menschen haben können. Aufeinander zugehen, miteinander reden, sich ein bisschen mehr füreinander interessieren. Und das Leben wäre schon einfacher. Bedeutet Investment von beiden Seiten. Bedeutet aber auch im beruflichen Kontext, aus meiner Sicht, braucht es eine Führungskraft, die sich darum kümmert und das als Führungsaufgabe sieht, weil von alleine wird sich das Thema nicht lösen können.
Beim Ratschlag wird geschlagen und bei einer Beziehung gezogen, habe ich einmal gehört. Deshalb sollten wir hier eher von Partnerschaften sprechen, denn dort wird ja etwas geschaffen. Was schafft man in 30 Jahren Ehe? Vor allem aber, wie schafft man 30 Jahre Ehe? Also, wenn es hier einen Ratschlag gibt, dann nehme ich diesen Schlag ausnahmsweise gerne einmal in Kauf.
Josef, du bringst mich jetzt echt gerade zum Lachen, weil ja, Eheratgeber haben wir hier ja keinen und dazu wirst du mich jetzt doch nicht bringen. Ja, ich habe halt den Piefke geheiratet, der all das ausgleicht, was ich nicht habe und umgekehrt. Und das hat funktioniert. das hat einfach funktioniert und das ist eine tägliche harte Arbeit und wir haben unsere Täler und wir haben unsere Höchststände in unserer Partnerschaft. Wir haben was ganz, ganz Tolles geschaffen, um deine Worte zu nehmen, das ist unser Sohn Manuel. Der verbindet uns, der ist heuer 30 geworden. Ne? Und zu dritt sind wir ein Dreamteam. Und ich kriege jetzt fast Tränen in den Augen, wenn ich das sage. Ich habe keinen Ratschlag, ich habe keinen Tipp, keine Empfehlung. Liebt euch und lebt das Leben.
Tja, und da gibt es auch nichts weiteres hinzuzufügen. Außer den üblichen Hinweis, sollte es Ihnen ein Anliegen sein, können Sie gerne auf LinkedIn, Xing oder Instagram einen Kommentar zu diesem Podcast abgeben. Den Lesetext zum Podcast finden Sie wie immer auf der Wolfl-Seite unterhalb des Startbuttons. In diesem Sinne, bleiben Sie achtsam und denken Sie daran, regelmäßig Ihren Garten mit all seinen Beziehungspflanzen genug Energie, Nahrung und Liebe zukommen zu lassen. Be aware and take care.